DW Menschen und Märkte.
Uber macht Taxifahrer in New York arbeitslos. Und Handel trotz Blockade. Eine Schneiderei im Gazastreifen stellt Kippas für religiöse Juden her. Das und mehr jetzt. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Die Yellow Cabs, die gelben Taxis, sind ein New Yorker Wahrzeichen. Wahrscheinlich ebenso berühmt wie die Freiheitsstatue oder das Empire State Building. Doch das Wahrzeichen ist bedroht von den sogenannten Ridesharing-Apps wie Uber oder Lyft. Über eine App für Smartphone kann man von überall ein Uber rufen und innerhalb der App, also online, bezahlen. Fahrer können in vielen Städten auch Privatleute mit ihren eigenen Autos sein. In Europa sind Uber und Co. in vielen Städten verboten, weil sie gegen die aktuellen Regularien der Taxibranche verstoßen. In London wurde Uber erst kürzlich die Lizenz entzogen. In New York hingegen wächst die Flotte. Inzwischen bestreitet Uber dort mehr Fahrten als die klassischen Taxis. Das hat verheerende Auswirkungen für deren Fahrer.
Duncan hat gerade einen Fahrgast am New Yorker Flughafen JFK aufgelesen und ist jetzt auf dem Weg mit ihm nach Brooklyn. Endlich! Der Kaffee in seinem Becher ist kalt, denn auf diesen Gast hat Duncan 3 Stunden gewartet. Der 26-Jährige erklärt:
Vor Uber mussten wir höchstens 1,5 Stunden warten auf einen Fahrgast. Jetzt sind es 3. Die Leute kommen raus aus dem Flughafen mit dem Handy in der Hand und da weiß ich schon, die haben ein Uber gerufen, die steigen in kein Yellow Cab.
Die Yellow Cabs, die berühmten New Yorker Taxis, können nicht mehr mithalten. Firmen wie Uber haben sie lange bedrängt und nun das erste Mal überholt. Im Juli sind in New York City Menschen öfter in ein Uber gestiegen als in ein Taxi. Uber hat so am Tag durchschnittlich 290.000 Fahrten gemacht, die Yellow Cabs hingegen gut 10.000 Fahrten pro Tag weniger. Uber und Co. haben New York mit ihrem Fahrangebot via App regelrecht überrollt. Sie hatten leichtes Spiel, erklärt Bhairavi Desai, die Gründerin der New Yorker Gewerkschaft für Taxifahrer.
Uber und Lyft gelten als sogenannte Black Cars. Der Sektor stammt noch aus der Zeit, als Banker sich von Limousinen herumchauffieren ließen. Die Stadt wollte und will, dass sich dieser Sektor selbst reguliert. Entsprechend wenig ist er reguliert.
Die klassischen gelben Taxis sind also deutlich strenger reguliert. Um den Wettbewerb zu schützen, gibt es eine feste Anzahl an sogenannten Medaillons. Das sind Plaketten, die ein Fahrer kaufen und am Taxi anbringen muss, wenn er in New York ein Yellow Cab fahren will. Oft teilen sich mehrere Fahrer ein Medaillon, also ein Yellow Cab, und fahren abwechselnd. Deswegen gibt es immer mehr Fahrer als Yellow Cabs. Momentan sind es gut 13.500 Yellow Cabs, gut 13.500 Plaketten also. Die New Yorker Taxi- und Limousinenkommission gibt sie aus. Lange Zeit kostete ein Medaillon mehr als 1 Million Dollar und galt als todsicheres Investment. Doch seit Ubers Markteintritt in 2011 haben sie dramatisch an Wert verloren. Duncan weiß, was das mit einigen seiner Kollegen gemacht hat.
You wake up and your retirement or your life savings.
Du wachst auf und 70% deiner Ersparnisse sind weg, deine Altersvorsorge. Und das betrifft hier echte Menschen, das ist kein Wettbewerb zwischen 2 großen Firmen. Viele meiner Kollegen sind depressiv geworden. Sie haben alles verloren.
Viele Fahrer verschuldeten sich hoch, um ein Medaillon kaufen zu können. Sie kosten inzwischen aber nur noch 130.000 bis 400.000 Dollar. Im Internet versuchen Fahrer, ihre Medaillons für möglichst viel Geld zu verkaufen, chancenlos angesichts dieses Preisverfalls. Uber nimmt den Taxifahrern also nicht nur die Kunden weg, sondern macht ihre Investition auch noch wertlos. Als Konsequenz nimmt Duncan möglichst viele Fahrten an, erklärt er.
Bevor es Uber gab, bin ich täglich maximal 10 Stunden gefahren. Jetzt aber halten die Leute einfach keine Taxis mehr an. Deswegen fahre ich bis zu 18 Stunden. Nicht um reich zu werden, sondern um gerade so um die Runden zu kommen.
Duncan musste immerhin kein Medaillon kaufen, sondern mietet eines von einer Taxifirma. Er hat vor 5 Jahren begonnen, damals fuhren bereits die ersten Uber durch New York. Obwohl er mehr arbeitet, verdient er trotzdem nur noch die Hälfte des Geldes, sagt er. Der Druck auf die Taxibranche in New York hat auch dazu geführt, dass Taxifahrer die Seite gewechselt haben und heute für Uber und Co. unterwegs sind. Für Duncan aber kommt ein Wechsel nicht in Frage. Er ist stolz auf sein gelbes Taxi. Niemals würde er tauschen.
Nein, niemals. Ich würde eher in einem Fastfood-Restaurant arbeiten, als für Uber zu fahren. Uber ist das genaue Gegenteil von allem, an das ich glaube. Ich bleibe den Yellow Caps treu und wenn ich der Letzte bin, ich werde kämpfen.
Taxifahrer Duncan aus New York in einem Beitrag von Sophie Schimanski. Übrigens hat die Taxibranche in New York gegen Uber geklagt, gebracht hat es bisher nichts. Und wir bleiben beim Thema, machen aber einen Sprung nach Ägypten. Uber boomt nämlich in Ägypten, auch weil es dort vielerorts keinen verlässlichen öffentlichen Nahverkehr gibt. 2 Millionen Fahrten werden monatlich mit Uber gemacht, 60.000 Fahrer arbeiten für den Fahrdienst. Gerade wurde in Kairo eine neue Uber-Nahostzentrale eingeweiht, die zweitgrößte der Welt. Uber will in Ägypten weitere 20 Millionen Dollar investieren. Auch für viele Frauen ist die Arbeit als Fahrerin für Uber attraktiv. Durch die App fühlen sie sich vor sexuellen Belästigungen sicherer als im Taxi.
Schulterblick rechts, Blinker setzen und abbiegen. Sicher steuert Iman ihr Auto durch den Verkehr von Alexandria. Iman ist eine Art Taxifahrerin. Die 52-Jährige arbeitet in Ägypten für den Fahrdienst Uber.
It's pleasure to drive. I like driving.
Ich fahre gerne, mir macht das Spaß. Ich lerne neue Leute kennen und kann gut mit ihnen umgehen. Seit 2 Jahren fährt Iman jetzt für Uber und sie ist bei weitem nicht die einzige Frau. Mehrere hundert Ägypterinnen sind mittlerweile für den Fahrdienst unterwegs, die Zahlen steigen. Für die Frauen attraktiv, flexible Arbeitszeiten, die sich leicht mit Kindern und Haushalt verbinden lassen.
I need more income.
Ich brauche das Einkommen und die Arbeit ist praktisch, es ist meine Zeit, ich fahre nur, wenn es passt. Das macht unabhängig, ich bin mein eigener Chef.
I am the boss.
Außerdem gibt das Uber-System den Frauen Sicherheit, als Fahrerinnen und als Fahrgast. Sexuelle Belästiger suchen die Anonymität. Doch durch die Online-App von Uber werden alle Fahrten, Fahrer und Fahrgäste gespeichert. Und nach schlechten Erfahrungen in anderen Ländern hat Uber in Ägypten seinen Fahrern Schulungen gegen sexuelle Belästigungen verordnet. Viele Frauen nutzen daher Uber oder den Konkurrenten Karim als Transportmittel. Und nicht nur die Frauen. Da es weitestgehend keinen verlässlichen öffentlichen Nahverkehr gibt, ist die App, mit der man sich via GPS ein Auto zu seinem Standort rufen kann, für viele Ägypter als sicheres Transportmittel alternativlos. Im Jahr 2016 haben 2 Millionen Kunden eine Fahrt mit Uber in Ägypten gemacht, so Uber-Ägypten-Chef Abdelatif Waqid. Heute bestellen jeden Monat fast 2 Millionen Kunden einen Uber. Etwa 60.000 Fahrer arbeiten für uns in Ägypten. Damit sei das bevölkerungsreichste Land der arabischen Welt einer der Wachstumsmärkte für den Konzern. Gerade wurde in Kairo eine neue Fahrdienstkundenleitstelle eingerichtet, die zweitgrößte der Welt. 1.000 neue Jobs sollen hier geschaffen und 20 Millionen Dollar in Ägypten investiert werden. Denn als nächstes will der Fahrdienst den Bussen Konkurrenz machen. Im vergangenen Monat hat sich der internationale Konzernchef mit dem ägyptischen Staatspräsidenten Sisi getroffen. Wir arbeiten jetzt mit verschiedenen Ministerien und dem Parlament zusammen, um ein Gesetz zu erarbeiten, damit wir demnächst auch den Massentransport in Ägypten übernehmen können. Und das sehr zum Ärger der Taxifahrer. Wie auch in Deutschland ist den klassischen Taxifahrern der Erfolg von Uber ein Dorn im Auge. Ich finde die Konkurrenz nicht gerecht, schimpft Taxifahrer Abu Abdallah. Ich muss als professioneller Taxifahrer meinen Führerschein jedes Jahr erneuern lassen. Die Uber-Fahrer gelten als Privatautos und müssen das nur alle 3 Jahre tun. Ich muss mich regelmäßig einer Drogenkontrolle unterziehen lassen, muss Sozialversicherung bezahlen und die Gebühren meines Verbandes. All das müssen Uber-Fahrer nicht. Für die ist das ein netter Nebenverdienst, aber ich muss vom Taxifahren leben. Kritik, die teilweise berechtigt ist. Jedoch, ägyptische Taxifahrer sind durch überteuerte Preise, gefälschte Taxameter und unsichere Fahrweise in Verruf geraten. Und der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs in Ägypten kommt nur langsam voran, viel zu langsam angesichts der Millionen Pendler, die vor allem in der Metropole Kairo jeden Tag auf den verstopften Straßen unterwegs sind. Und Imern, die Uber-Fahrerin aus Alexandria? Sie freut sich, dass durch den Fahrdienst die Männerdomäne Taxi ein wenig aufgeweicht wird und trotz der konservativen Gesellschaft immer mehr Frauen hinterm Steuer sitzen. Auch wenn das für manchen männlichen Fahrgast erst einmal gewöhnungsbedürftig ist.
One time there's a man ride with me.
Einmal ist ein Mann mit mir gefahren, der stieg ein und sagte sofort, ich kann es nicht leiden, wenn Frauen Auto fahren. Ich sagte ihm, du kannst aussteigen und dir einen männlichen Fahrer suchen oder du fährst mit mir. Er ist geblieben und am Ende der Fahrt sagte er anerkennend, wow, du fährst wie ein Mann. Und ich habe geantwortet, oh nein, ich fahre wie eine Frau. Imern hat das Kopftuch abgelegt, als sie Uber-Fahrerin wurde, erzählt sie stolz, das störe schließlich beim Autofahren. Ich kann es nicht leiden. Jahrelang habe ich es getragen, weil mein Mann es wollte. Da war ich zu Hause und habe die Kinder großgezogen. Jetzt habe ich ihm gesagt, wenn ich fahre, will ich kein Kopftuch tragen. Er hat gesagt, okay, dann kommst du eben in die Hölle. Der Himmel ist für dich geschlossen.
You will going to hell. The heaven closed.
Sie habe damit kein Problem, lacht Imern. Hauptsache, sie könne weiter Auto fahren. Sagt es, hupt kräftig und nimmt einem Mann die Vorfahrt.
So viel von Anna Osius, so viel zu Uber. Zu unserem letzten Thema. Eigentlich herrscht ja Blockade. Israel kontrolliert die Ein- und Ausfuhren im Gazastreifen streng. Doch manchmal nehmen es die Kontrolleure auf palästinensischer und israelischer Seite nicht so genau. Da gibt es zum Beispiel den Fall einer kleinen Schneiderei im Flüchtlingslager Shati. Dort nähen die Arbeiter allerlei Kleidungsstücke, seit einigen Monaten auch Kippas. Dass gerade im von der radikal-islamischen Hamas kontrollierten Gazastreifen ein kleiner Betrieb die Käppchen für religiöse Juden näht, verwundert dann doch.
Es ist laut und stickig in der Schneiderei im Flüchtlingslager Al-Shati in Gazastadt, direkt am Strand. Beachcamp nennen die Einwohner das Lager. Gut 40 Männer sitzen an Nähmaschinen, nähen Knöpfe und Reißverschlüsse an. Andere bewegen riesige Stoffballen. Fast ausschließlich Polizei- und Militärkleidung wird hier gefertigt. Für die radikal-islamische Hamas, die im Gazastreifen das Sagen hat. Dieser Betrieb ist eine Ausnahme. Früher waren die Schneidereien in Gaza mit der wichtigste Industriezweig. Seit 2007, seitdem die Hamas alleine am Ruder ist, ging es mit der Nähindustrie bergab, rapide. Und er, Mohammed Abu Janab, kann ein Lied davon singen. 1986 machte er in Gazastadt seine Schneiderei auf. Bis zu 45 Mitarbeiter beschäftigte er. 4 Millionen Stück Kleidung produzierte er hauptsächlich für den israelischen Markt. Seitdem die radikal-islamische Hamas in Gaza alleine regiert und Israel den Küstenstreifen mit einer Handelsblockade belegt hat, liegen seine Geschäfte fast am Boden, aber nur fast. Denn eines Tages kamen israelische Geschäftsleute zu ihm. Abu Janab zeigt, was sie von ihm wollten. Sie kamen und wollten, dass ich für sie eine solche Kippa nähe. Auch andere Modelle, ich habe es getan. Ich dachte mir, das ist nicht nur für den israelischen Markt, sondern auch für Juden in Europa und den USA. Die Kippa ist die Kopfbedeckung, die männliche Juden tragen. Dass Mohammed Abu Janab als Palästinenser sie herstellt, ist ungewöhnlich. Er selbst hatte damit keine Probleme. Mir macht das nichts aus. Geschäft ist Geschäft. Das Ganze hat weder mit der Politik noch mit der Religion zu tun. Ich selbst bin Muslim, aber ich respektiere alle Religionen. Schneider Abu Janab muss vorsichtig sein. Noch lässt ihn die Hamas gewähren. Probleme bekam er aber mit den Nachbarn, die neben der Schneiderei wohnen. Er begehe Verrat am palästinensischen Volk, musste er sich anhören. Und einer setzte ihm besonders zu. Der meinte, ob ich denn nicht Angst hätte, wenn beim nächsten Krieg irgendwann mal ein israelischer Soldat mit einer Kippa aus meiner Schneiderei vor mir steht. Nein, eigentlich nicht, sagte ich. Ich habe ja schließlich auch seine Jacke und sein Unterhemd genäht. Vorsichtig nimmt Mohammed Abu Janab erst eine schwarze Kippa aus der Tüte, dann eine weiße. weitere kunstvoll bestickte Folgen. Und er lächelt, denn er weiß ganz genau, wer seine Ware als Kopfbedeckung trägt. Die meisten, die meine Kippot tragen, sind religiöse oder orthodoxe Juden, sogar Extremisten. Wenn die wüssten, woher die Kopfbedeckungen kommen, würden sie sie sicher boykottieren. Doch das kommt nicht vor. Made in Israel steht auf jeder einzelnen Kippa.
Julio Segador über die Kippa-Schneiderei im Gazastreifen. Und das war's auch schon wieder in unserem Podcast. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche ein schönes Wochenende. Mein Name ist Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.